HR Info. Politik.
Darf ein Arzt einem Menschen, der sterben will, bei der Selbsttötung helfen oder nicht? Das ist hoch umstritten. Wäre das gesetzlich verbotene, geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung eines Menschen? Oder sollte ein Arzt einem Todkranken, der wirklich sterben will, dabei helfen dürfen? Oder sollte er ihm lieber palliativ helfen, also ihm starke Schmerzmittel geben, um die Leiden der letzten Stunden zu lindern? Thema jetzt in HR Info Politik. Mein Name ist Christoph Keppeler. Zwei Meinungen, zwei Haltungen zu diesem Thema sollen jetzt aufeinandertreffen. Dr. Thomas Sitte, Palliativmediziner aus Fulda. Dürfen Sie als Arzt einem Menschen dabei helfen, wenn er sich selbst töten möchte?
Also ganz klar, in begründeten Einzelfällen darf ich das, ja. Wobei ich als Arzt ganz besonders glaube, ich soll das nicht.
Und Dr. Michael Ritter, ebenfalls Palliativmediziner aus Berlin. Sie sehen das anders?
Ja, ich denke, dass Menschen in aussichtsloser Erkrankung, die frei verantwortlich zu entscheiden, in der Lage sind, die über alle palliativmedizinischen Optionen informiert sind und dennoch weiter leiden oder aber Palliativmedizin ablehnen, was ja durchaus, wozu sie ja durchaus ein Recht haben, dass denen auch mit ärztlicher Hilfe ein Sterben ermöglicht werden muss.
Damit haben wir schon mal die beiden Positionen grundsätzlich kennengelernt. Natürlich wird darüber jetzt diskutiert werden. Im Paragraph 217 des Strafgesetzbuches steht: Strafbar macht sich, wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt. Und darüber verhandelt seit Mitte April das Bundesverfassungsgericht, weil es mehrere Verfassungsklagen gibt, unter anderem von mehreren Betroffenen, die sich in ihrem Recht beeinträchtigt sehen, frei über ihren Tod entscheiden zu dürfen. Dr. Michael de Ridder ist einer der Beschwerdeführer. Wer ist er eigentlich?
Dr. Michael de Ridder, Internist, Rettungsmediziner und Diplombiologe. Außerdem ist de Ridder Vorsitzender einer Stiftung für Palliativmedizin und Mitbegründer des Berliner Vivantes Hospizes. Im vergangenen Jahr erschien sein Buch Abschied vom Leben, von der Patientenverfügung zur Palliativmedizin, ein Leitfaden. Nun klagt er vor dem Verfassungsgericht.
Dr. Thomas Sitte, der zweite hier im Studio, ist äußerst interessierter Zuhörer bei diesem Prozess in Karlsruhe gewesen.
Dr. Thomas Sitte, ambulanter Palliativmediziner aus Fulda und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Palliativstiftung. Seit 2016 gehört Thomas Sitte aufgrund seines Engagements der PAL-Life-Expertengruppe der Päpstlichen Akademie für das Leben an, die er selbst mit angestoßen hat, um die Möglichkeiten der hospizlich-palliativen Versorgung weltweit zu verbreiten. Thomas Sitte spricht sich gegen eine organisierte bzw. geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid aus.
Thomas Sitte, es gibt Menschen wie etwa Hans-Jürgen Brennecke, der an einer unheilbaren aggressiven Krebserkrankung leidet. Er sagt, er will seinen Tod selbst bestimmen, aber sein Antrag, den er gestellt hat beim dafür zuständigen Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, auf eine hochwirksame tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital, die wurde abgelehnt. Und er sagte in der ZDF-Sendung von Dunja Hayali dazu:
Ich möchte nicht, dass mir einer am Ende sagt, wie ich leiden soll. Das geht mir einfach zu weit. Punkt. Ich habe nicht Angst vorm Sterben, sondern nur vor eventuellem großen Leiden davor. Vor Hilflosigkeit, vor würdelosen Dahinsiechen.
Jetzt muss er vielleicht sehr qualvoll sterben, das befürchtet er jedenfalls, ohne dass ihm auf dem Weg jemand Hilfe dazu gibt, diese Qual selbst zu beenden. Warum darf man ihm dabei nicht helfen? Warum würden Sie ihm nicht helfen wollen dabei?
Ja, ich denke, der Herr Brennecke ist wirklich ein glänzender Kämpfer, nicht für sein eigenes selbstbestimmtes Sterben, sondern dafür, dass die geschäftsmäßige Tötungshilfe in Deutschland etabliert wird. Jeder dürfte ihm beim Sterben helfen. Er hat kein Recht darauf, dieses Natrium-Pentobarbital zu bekommen, weil er die Voraussetzungen nicht erfüllt. Es ist keine zwingende Notlage, die jetzt besteht. Und es ist auch nicht so, dass er keine Alternativen hätte für die Selbsttötung. Es gibt zig, hunderterlei andere Wege, sich selbst das Leben zu nehmen, als mit Natrium-Pentobarbital. Das dürfen Sie, Herr Keppeler, machen, ihm dabei helfen. Das darf der Ritter machen oder auch ich.
Dem würde ich widersprechen. Denn was ein aussichtsloses Leiden ist, unterliegt nicht der ärztlichen Beurteilung, sondern unterliegt allein der Beurteilung dessen, der dieser Leidende ist. Denn man muss doch mal die schlichte Frage stellen dürfen, wer denn sollte darüber verfügen dürfen, ein Leiden zu beenden, wenn nicht der Betroffene selbst. Es kann nicht sein, dass der Staat, die Kirchen oder sonst welche, die Ärzteschaft oder irgendwelche Institutionen letztendlich darüber verfügen dürfen, wie dieses Ende zu gestalten ist. Das unterliegt allein dem Betroffenen aus meiner Sicht. Und das ist ja auch das, was das Gericht in der Anhörung hat deutlich werden lassen. Es geht hier um die Wahrnehmung und Umsetzung eines Grundrechts, das der Staat nicht erschweren darf. Und das ist eine ganz zentrale Frage, glaube ich. Und das passiert mit dem Paragraph 217, der nämlich die Umsetzung dieses Grundrechts, das hat Herr Voskuhle und andere Richter und Richterinnen sehr deutlich gemacht.
Der Vorsitzende des Zweiten Senates.
Richtig, der Vorsitzende des Zweiten Senates. Dass der Staat einen Rahmen schaffen muss, dass ein Sterbenskranker, der plausible Gründe vorbringt, dieses Grundrecht auch umsetzen darf.
Herr Dr. Sitte, Sie waren nicht nur interessierter Zuhörer, wie ich gerade gesagt habe, sondern Sie haben für die Deutsche Palliativstiftung dort auch eine Stellungnahme abgegeben, in Ihrem Sinne. Das heißt, da würden Sie Herrn Dr. De Ridder wahrscheinlich dann doch wieder widersprechen, dass es einfach darum geht, dass letztendlich der Betroffene selbst entscheiden können durfte, oder?
Auch ein klares Jein. Die Diskussion ist wirklich völlig verkürzt. Wir schauen hier bei dem Paragraph 217, das bei allen Beschwerdeführern ausschließlich auf die sogenannte Geschäftsmäßigkeit, die vorliegen muss, damit eine strafbare Handlung dann tatsächlich auch geahndet werden kann. Es gibt aber vier Punkte. Es ist nicht nur die Geschäftsmäßigkeit, also die auf Wiederholung angelegte Tätigkeit.
Was ja bei jedem Arzt eigentlich so wäre, weil er ja immer dauerhaft mit Sterbenden zum Beispiel zu tun hat.
Ja, das, könnte man sagen, ja. Mhm. Es geht um die klare Absicht. Und die Absicht ist ein ganz, ganz starker Rechtsbegriff. Dann muss ich etwas wirklich wollen. Wenn das nicht umgesetzt wird, habe ich versagt. Also ich muss die Selbsttötung wollen. Und dann geht es um die Förderung. Ich habe die Absicht, eine Selbsttötung zu fördern. Also nicht sie zu verhindern, zu beraten, zu begleiten den Patienten, sondern die Selbsttötung zu fördern. Und dann muss ich die Gelegenheit verschaffen. Nicht nur beraten dazu, was ich als Palliativmediziner regelmäßig mache, vor jetzt gerade am Freitag wieder, habe ich eine intensive Beratung gemacht mit einer hochbetagten Dame, die gesagt hat, ich möchte jetzt von Ihnen getötet werden. Das darf ich. Ich darf ihr mit Rat auf jeden Fall dabei zur Seite stehen. Mit Tat dürfte ich es auch, will ich aber nicht.
Darf ich dazu was sagen? Ja. Das Gesetz hat es ja nun wirklich in sich. Sie sprachen ja zu Recht, gerade haben es ja zitiert, Herr Sitte, Sie sprachen von der Absicht. Was meine ich? Bei diesem Gesetz handelt es sich juristisch gesehen um ein sogenanntes abstraktes Gefährdungsdelikt. Was heißt das? Das heißt, dass hier nicht nur die vollendete Beihilfehandlung, die der Arzt eventuell durchführt, unter Strafe gestellt wird, sondern allein die Absicht, mit der er agiert, ob er fördert, und jetzt muss man über die Begriffe fördern und Geschäftsmäßigkeit nochmal reden. Das Entscheidende, was ich sagen will, ist, Absicht heißt, die Beihilfehandlung muss gar nicht zum Zug kommen. Das heißt, auch wenn der Arzt berät, ohne dass der Patient sich letztendlich durch seine Suizidassistenz aus dem Leben bringt, ist allein schon die Absicht, und das ist das aus meiner Sicht perfide, und darüber klagen auch viele Palliativmediziner, dass diese Unklarheit beseitigt werden muss und dass manche sich aus der Palliativmedizin, was das Lebens das eigentliche Lebensende angeht, ja auch sich sehr zurückhaltend verhalten bzw. zurückziehen, weil sie hier Unklarheiten befürchten.
Jetzt diskutieren hier zwei Ärzte über rechtsdogmatische Definitionen.
Ja, da wollen wir nicht so tief reingehen, trotzdem.
Absicht ist was ganz anderes. Also Absicht ist ein ganz starkes, klares Wollen. Das ist wie beim Mord, wenn ich wirklich jemanden umbringen will. Und wenn ich scheitere, ist meine ganze Absicht hinfällig geworden.
Ja, aber das steht schon unter Strafe. dass Sie, wenn Sie die Absicht eines, wo ja,
gut
liegt
so.
Da die Grenze?
Gut so, und das noch geschäftsmäßig.
Aber das klang, ja, Dr. Sitte,
das
klang bei Ihnen so durch, als gehen Sie davon aus, dass es dann möglich ist, wenn man eine Auffassung hat wie Herr Dr. de Ritter, dass Sie, dass man möglicherweise die Idee des Sterbenden überhaupt erst anregt, dass er sich selbst töten könnte. Das habe ich Sie da richtig verstanden?
Das Problem ist, dass ich mache mich nicht strafbar in meiner hundertenfachen palliativmedizinischen Tätigkeit als Begleiter von Menschen von der Geburt bis zu ganz Hochaltrigen, weil ich niemals diese vier Punkte erfülle, dass ich die Absicht habe, etwas zu fördern, das geschäftsmäßig tue und damit die Gelegenheit verschaffe, dass er sich dann wirklich endlich selbst das Leben nimmt.
Ja, aber was tue ich denn sonst? Ich tue doch, wenn ich mich auf ein Gespräch einlasse mit einem Patienten und ich erörtere mit ihm seinen Suizidwunsch, dann ist das schon ja so.
Das mache ich ja, dann bitte zeig mich an.
Herr Sitte, wir reden hier über ein Gesetz. Und deswegen muss ich das Gesetz auch, deswegen müssen wir hier auch über die juristischen Implikationen dieses Gesetzes reden, weil das ist letztlich das Entscheidende. Es geht hier, das hat das Gericht auch deutlich gemacht. Es geht nicht um Fragen der Moral, es geht nicht um Fragen der Weltanschauung, es geht letztlich auch nicht mal um Frage der ärztlichen Ethik, sondern es geht zunächst mal alleine darum, dass ein Mensch, der plausible Gründe in aussichtsloser Krankheit vorbringen kann, die Problemlose, sage ich jetzt mal, es dürfen ihm keine Hindernisse in den Weg legen, diesen Wunsch bzw. Willen dann auch umzusetzen. Darum geht es. Und es ist ganz klar gesagt worden, das Gericht hat es angedeutet, aber auch sehr deutlich möchte ich sagen, dass eben dieses Gesetz der Verfassung nicht entspricht.
Also wenn ich kein Hindernis in den Weg legen würde, dann würden Leichen meinen Weg pflastern, sage ich mal ganz salopp.
Das glaube ich nicht.
Ja, also definitiv. Ich habe hunderte von Gesprächen geführt mit suizidwilligen Menschen und habe Alternativen aufgezeigt, anstelle die Absicht haben, etwas zu fördern. Und dadurch
habe ich Ihnen ja recht geben.
Lebenserhaltung gerettet.
Ich würde Ihnen ja recht geben. Deswegen sage ich ja auch, jeder mit jedem Patienten, der suizidwillig ist, muss ausführlichst, müssen die anderen Optionen erörtert werden. Das ist selbstverständlich für jeden, der dieses ganze Problem ernst nimmt. Und ich würde selbst alles dafür tun. Und ich habe auch immer alles dafür getan, diese Menschen, die suizidwillig sind, von der Reichweite und von den Möglichkeiten der Palliativmedizin zu überzeugen. Und es ist mir in vielen, vielen, vielen Fällen auch gelungen. Aber es gibt eben Menschen, die sind nicht zu überzeugen, beziehungsweise sie sagen, ich lehne palliativmedizinische Vorgehensweisen ab. Und um das noch anzudeuten, für mich ist Palliativmedizin und Suizidassistenz kein Widerspruch. Sie verhalten sich nicht antagonistisch zueinander, sondern sie bilden sozusagen die beiden, wenn Sie so wollen, Enden eines einheitlichen Spektrums ärztlicher Hilfeleistung.
Dr. de Ritter, genau das, um es ein bisschen konkreter zu machen. Sie haben ja in einem Artikel in der Zeit beschrieben, wie Sie einen todkranken Menschen über längere Zeit begleitet haben, der sich von Ihnen wünschte, dass Sie ihm dabei helfen, nach seinem eigenen Willen aus dem Leben zu scheiden. Und Sie haben aber sehr, sehr lange das so begleitet, dass Sie, wie Sie gesagt haben, erstmal versucht haben, ihm Alternativen aufzuzeigen. Mhm. Am Ende aber haben Sie ihm dann doch tödliche Medikamente besorgt, weil Sie dann offenbar zum Schluss gekommen sind, er will das wirklich und dann mache ich das auch.
Richtig. Er hat mich nicht nur über diese lange Zeit, es ist ja ein knappes Jahr gewesen, die ich diesen Menschen gekannt und begleitet habe, und dass diese gesamte Periode der Kommunikation zwischen uns hat mir nicht nur von seiner Seite aus verbal, sondern auch sozusagen, ich habe seine Krankheit ja aus der Distanz miterlebt. Und ich habe ihn erfahren, wie er agiert in seiner Wohnung, was er kann, was er will und so weiter. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass dieser Patient erstens hochreflektiert ist, sich sehr viele Gedanken gemacht hat und einen Entschluss gefasst hat, den ich letztendlich respektieren wollte und auch respektiert habe. Und ich habe das Einzige, was ich bedauert habe, war, dass ich nicht, weil ich hatte ihn darum gebeten und ich hatte das auch geschrieben, dass ich nicht anwesend war, als er sich suizidierte. Ich habe ihm darum gebeten, er hat gesagt, er würde mich informieren, hat es aber dann letztlich doch nicht getan, möglicherweise um mich zu schützen. Möglicherweise will man dann auch ganz für sich alleine sein, das entzieht sich natürlich meiner Kenntnis jetzt. Aber es war etwas, was mich letztlich, wo ich gedacht habe, um es auf den Punkt zu bringen, bei diesem Mann ist es nicht nur gerechtfertigt, dass ich diesen Weg mit ihm gehe, beziehungsweise er mit mir, sondern dieser Weg ist sogar geboten.
Dr. Sitte, in beiden Fällen, da hätten Sie wahrscheinlich beide erstmal gleich gehandelt. Sie hätten den Patienten lange beraten und versucht, ihm Alternativen aufzuzeigen. Diesen letzten Schritt, den wären Sie aber nicht gegangen, dass Sie am Schluss gesagt hätten, so, jetzt willst du, ich bin überzeugt, jetzt beschaffe ich dir diese tödlichen Medikamente.
Den hätte ich gar nicht gehen müssen, weil wenn man den Zeitartikel besser liest, am 11.8. schreibt er hier, Patient hat extrem starke Bauchschmerzen, keiner erreichbar, ich alarmiere von Berlin aus den Rettungsdienst. Ich hätte ihm nicht den Notarzt ins Haus gejagt, sondern hätte das Palliativteam verständigt für eine vernünftige Sterbebegleitung, wo der Patient ja auch nachher gesagt hat, er wollte ja gar nicht intensiv behandelt werden.
Moment, also es gibt immer wieder Situationen, auch bei schwerster Erkrankung, wo sogenannte palliative Eingriffe sinnvoll und notwendig sind. Etwa bei Patienten, die metastasierenden Tumor im Bauch haben, die plötzlich einen Darmverschluss bekommen. Sowas muss man natürlich palliativ behandeln, weil das etwas ist, was anders gar nicht behandelt werden kann.
Was heißt das dann konkret, palliativ behandeln?
Palliativ, das heißt, man macht einen operativen Eingriff, der an für sich gar nicht mehr gewünscht, der aber zur Entlastung und zur Schmerz- und Beschwerdelinderung des Patienten beiträgt. Und gar nichts anderes war ja hier auch beabsichtigt und ist ja letztendlich auch gemacht worden. Aber dann gibt es natürlich die Eigendynamik des Klinikbetriebes, wo dann operiert wird und wo dann die Intensivstation folgt und so weiter. Und wo auch die Angst des Patienten da war, jetzt auf Therapieverzicht zu drängen, er daran nicht geglaubt hat und deswegen sich dem erstmal überlassen hat. Und ich habe ja geschrieben, dass wir dann Kontakt aufgenommen haben erneut und dass dieser ganze Weg ja nichts verändert hat.
Ja, und genau hier muss ich den Patienten begleiten. Auch wenn ich eine Klinikeinweisung veranlasse, begleite ich den Patienten und stehe ihm zur Seite, dass er nicht übertherapiert wird.
Aber da war niemand. Ich war am Telefon, ich war in Berlin. Ja, und der Patient war einer völlig anderen.
Dann darf man sowas nicht machen.
Aber am Ende hat ja Herr Dr. Ritter das gemacht, dass er ihm die Medikamente besorgt hat, wo Sie sagen, Sie hätten das nicht gemacht. Thomas Sitte, Sie haben ja mal gesagt, dass Sie der Meinung sind, dass kein Mensch sich selbst töten wollte, wenn man ihm nur eine gute Hospizbetreuung angedeihen lässt. Dass also ein Mensch dann in einem Hospiz geht und da dann sozusagen begleitet die letzten Tage, Wochen seines Lebens verbringen kann. Die Frage, ist es wirklich so, dass ein Mensch, der sterben will und dafür um Hilfe bittet, das gar nicht mehr will, wenn er liebevoll und professionell in einem Hospiz seine letzte Lebenszeit verbringen? Eine Dame, die im Hospiz Fanny de la Roche in Offenbach lag, die sagte meiner Kollegin, die sie besucht hatte,
ich muss sagen, die Tage vorher im Krankenhaus, da habe ich jeden Tag drum gebetet, lieber Gott, lass mich sterben. Aber hier geht es mir jetzt wieder so gut, dass ich auch sage, ach, ich kann noch ein paar Tage da bleiben.
Michael Ritter, auch Sie sind ja erfahrener Palliativmediziner. Bringt Sie das nicht auch zum Nachdenken, dass Sie sagen, da braucht man ja dann gar
nicht? Nein, sehen Sie, das widerspricht sich doch gar nicht. Natürlich ich bin ja selbst Hospizgründer. Ich habe viele Patienten, begleite ich auch heute noch. Selbstverständlich ist die hospizliche Versorgung eine wunderbare Entwicklung in Deutschland und wir brauchen mehr Hospize, gar keine Frage. Aber die Dinge schließen sich doch nicht aus, dass auf der einen Seite Menschen, wenn man ihnen die Vorteile eines und die gute Qualität der Versorgung in einem Hospiz erklärt, dass sie, wovon sie vorher gar nichts wussten, dass sie das dann doch annehmen und ganz verwundert sind, wie gut diese Versorgung ist. Aber es gibt, und ich darf Ihnen sagen, Herr Sitte, es ist noch gar nicht so lange her, da war ich wieder im Hospiz, saß unten im Speisesaal und da saß ein 48-jähriger Mann mit einem metastasierenden Lungentumor und wir sprachen miteinander und der Kernsatz, den er sagte, war, Herr Doktor, ich erlebe hier die schönsten Tage meines Lebens. Das muss man sich ja vorstellen. Der Mann ist 4 Tage später gestorben. Das war ein Mann, der kam aus sehr einfachen Verhältnissen und ich kenne seine weitere Geschichte nicht, aber das will ich nur als Beispiel sagen. Es ist vollkommen klar, dass palliativ- und hospizliche Versorgung, wenn sie denn gut erklärt und angeboten wird, vielen Patienten die Suizidwilligkeit nimmt. Überhaupt keine Frage. Aber, und das ist der Punkt, eben nicht allen.
Vielleicht spricht für das, was Sie jetzt gesagt haben, ein bisschen das, was die Dame in Offenbach, die dort todkrank im Hospiz lag, der Kollegin auch gesagt hat.
Es geht mir verhältnismäßig gut. Ich kann meine Hände bewegen, ich kann selber was trinken. Also ich kann ja noch vieles selber. Aber wenn man das alles nicht mehr kann, es gibt ja Menschen, denen geht es noch schlechter wie mir. Von daher denke ich, so verkehrt ist es nicht, wenn man da was zu sagen hat.
Herr Dr. Sitte, so verkehrt ist es nicht, wenn man dann da was zu sagen hat und dann vielleicht sagen könnte, ich will jetzt nicht mehr, Herr Doktor, helfen Sie mir dabei.
Ja. Also erst einmal, sie darf das sagen. Wenn ich jetzt, das war eine gute Aussage, wie Sie es gebracht haben, ein bisschen verkürzt halt, dass man mit einer hospizlichen Begleitung man jeden Sterbewunsch beseitigen kann. Wenn man das der Diäter sagt, ist es so, ich kann körperliches Leiden lindern. Ich kann nicht dafür sorgen, dass ein Mensch, der sagt, aus Bilanzgründen, aus Gründen meines Würdegefühls heraus will ich nicht mehr leben. Da habe ich große Schwierigkeiten, dann hospizlich palliativ wirklich harte Therapien oder weiche Therapien dagegen zu setzen. Aber jeder Mensch in Deutschland hat das Recht, sich das Leben zu nehmen und vor allen Dingen das Recht darauf, Therapien nicht weiter fortzuführen, die das Leben erhalten.
Das ist natürlich richtig. Die Möglichkeit des Therapieabbruches und der dann damit einhergehenden palliativen Versorgung, letztlich vielleicht sogar palliativen Sedierung, das ist natürlich etwas, was wahrzunehmen ist, aber das ist eben auch etwas, was nicht für alle Patienten zutrifft. Und deswegen muss natürlich diese Möglichkeit sozusagen der eigenverantwortlichen Lebensbeendigung gegeben sein. Es gibt eben Menschen, die sagen, und das ist meine eigene Erfahrung, solchen Menschen habe ich geholfen, die sagen, mein Lebensentwurf ist dahin. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich will. Ich möchte auch dieses mein Leiden, alles Patienten mit einem schweren körperlichen Grundleiden, aussichtslos, die gesagt haben, ich möchte dieses Leiden nicht bis zum Ende durchleben. Ich möchte selbstbestimmt entscheiden dürfen, wann und unter welchen Umständen ich dieses mein Leben verlasse. Und dem sind wir auch als Ärzte verpflichtet, weil wir stehen auf dem Boden der Charta der ärztlichen Berufsethik 2002, verabschiedet von allen großen internationalen Ärzteorganisationen und die Verpflichtung der Patientenselbstbestimmung, vielmehr der Autonomie des Patienten, grundsätzlich zu folgen. Und was autonom ist, entscheidet letztlich, bei aller Bedeutung, die der Dialog zwischen Arzt und Patient hat, letztlich entscheidet das der Patient oder darf es entscheiden.
Thomas Sitte, da würden Sie dann aber, wenn ich das richtig verstanden habe, fällt mir keine Lösung ein für Sie, außer dass Sie dann sagen, da kann ich jetzt nicht helfen.
Da tritt der Kollege de Ritter als professioneller, geschäftsmäßiger Tötungshelfer auf und ich mache eine Hilfe beim Sterben. Das ist der große Unterschied. Nein, und die Tötungshilfe, bitteschön, das ist sicher keine ärztliche Aufgabe. Das darf ein Arzt machen. Ich glaube, er soll es nicht machen. Und
Ich erinnere an Herrn Hoppe, den Vorgänger von Herrn Montgomery im Amt des Bundesärztekammerpräsidenten. Herr Hoppe hat einen sehr klugen Satz gesagt. Er hat gesagt, um an Sie anzuknüpfen, die Beihilfe zum Suizid ist keine ärztliche Aufgabe. Mhm. Aber sie sollte möglich sein, wenn der Arzt das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Und hier ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist auch der Grund meiner Beschwerde gewesen. Ich fühle mich in meiner Gewissensentscheidung nach Artikel 2 Absatz 1 und in meiner ärztlichen Berufsausübungsfreiheit nach Artikel 12 Absatz 1 eingeschränkt bzw. zutiefst verletzt. Und das darf nicht sein, obwohl es letztlich natürlich nicht um mich geht, sondern es geht um den Patienten. Und ich bin als Helfer dabei und helfe ihm sozusagen, dieses sein Grundrecht umzusetzen. Ja,
ich glaube, die Argumente sind jetzt deutlich geworden von beiden Seiten. Mich würde noch ein Punkt interessieren, weil der auch aus der Politik sehr häufig kommt. Es gibt das Argument, wenn einmal die geschäftsmäßige Hilfe bei der Selbsttötung erlaubt würde, sie ist ja im Moment verboten nach dem Gesetz, dass sich dann ein Maßstab verschiebt, dass dann das sich selbst töten quasi zu einer akzeptierten Lösung würde für todkranke, gerade alte Menschen, früher aus dem Leben zu scheiden, dass das also normal würde und dass dann ein Druck entstehen könnte auf Menschen, die es vielleicht eigentlich gar nicht wollen. dass die sich denken, ich will der Familie, dem Staat, der Allgemeinheit nicht mehr zur Last fallen. Es geht ja, es steht ja im Gesetz, es gibt die Möglichkeit, bitte ich da nicht den Arzt, einfach vorzeitig mein Leben zu beenden. Diese Angst gibt es, dass es dazu kommen könnte. Ist das auch Ihre Angst, Herr Dr. Sitte?
Das ist meine Überzeugung. Also wenn ich hinschaue auf die tägliche Lebenserfahrung, wenn ich Dinge nicht gerne tue und eine Abneigung habe und das kommt so nach und nach, dann gewöhne ich mich da ganz leicht dran. Also Dinge, die ich ablehne und die Alltag werden alltäglich. Und ich selbst habe es mir so angetan und habe im hohen Alter von 58 Jahren noch promoviert, genau zu diesem Thema. Und da konnte ich sehr schön zeigen und nachweisen, das ist der Fall. Überall dort, wo Regeln geschaffen werden und Erleichterungen geschaffen werden, die Barrieren fallen dafür, dass man selbstbestimmt früh ableben kann, da wird die Nachfrage immer größer. Angebot schafft hier Nachfrage und Normalität. Und das ist etwas ganz Gefährliches.
Ja, da haben Sie sicher recht, Herr Sitte. Es wird mit Sicherheit dazu kommen, wenn dieser Paragraph, was nach der Anhörung zu erwarten steht, dieser Paragraph 217 zumindest modifiziert, wenn nicht gar für nichtig erklärt wird, dass die Zahl der Suizide in Deutschland steigen wird. Das ist anzunehmen. Warum ist das anzunehmen? Nicht, weil es hier sozusagen plötzlich ein Damm bricht, sondern weil mehr und mehr Menschen von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch machen. Warum sind denn die Sterbehilfevereine entstanden? Sie sind, Herr Kusch und Herr Minelli, haben doch nur so viel Zulauf, weil natürlich viele Patienten, die suizidwillig sind aufgrund schwerster Krankheit, gar keine andere Möglichkeit haben, weil niemand ihnen geholfen hat und dass deswegen sozusagen diese Vereine entstanden sind, das wundert doch gar keinen. Im Übrigen, das Lastargument lasse ich nicht gelten, denn es gibt dafür empirisch überhaupt keine Hinweise, dass Druck entstehen würde auf Alte und Schwerstkranke. Das wäre in unserer demokratischen und von Medien kontrollierten Gesellschaft auch überhaupt nicht möglich. Das Lastargument ist im Übrigen eines, wo man erstmal sagen muss, die Last, die jemand mit sich trägt, die hat er erstmal mit sich selbst in aussichtsloser Krankheit. Und es geht primär überhaupt nicht darum, dass sich jemand nicht zumuten möchte, anderen als Last in einer solchen Situation, sondern die Last bedeutet er erstmal für sich selbst und die möchte er loswerden.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, würden Sie sagen, die Zahl der Suizide würde nur deshalb bei uns steigen, weil dann weniger Menschen zum Beispiel in die Schweiz zum Sterben fahren würden.
Ja, es würden mehr Menschen von ihrem Selbstbestimmungsrecht, um es ganz schlicht zu sagen, Gebrauch machen können und sie würden das tun. Das ist mit Sicherheit so. Aber wir würden niemals erleben, wieso auch das plötzlich. Wer sollte denn an diesen Zahlen interessiert sein? Es gibt keinen Druck von Seiten der Ärzteschaft. Es gibt auch keinen Druck von Seiten der Gesellschaft. Herr Sitte, Sie wissen das wahrscheinlich doch auch. Und unser Kollege Töns hat das sehr ausgiebig dargestellt, dass eher im Augenblick in unserer Gesellschaft mit den Alten das Gegenteil passiert. Nämlich, dass sie auf Intensivstationen kurativ therapiert werden, obwohl für sie ein palliatives Versorgungskonzept das viel geeignetere wäre. Das ist doch die Wahrheit.
Also darüber, dass auch in Deutschland getötet wird, auch um vielleicht Betten frei zu bekommen, ein Tropf hochgestellt wird oder sowas, wird nicht geredet, denke ich mal. Das kennen wir aber alle, wenn wir in der Praxis sind.
Die werden am Leben erhalten, weil die Betten gefüllt sein müssen.
Das ist ein Riesenproblem. Das andere darf man aber auch nicht völlig ausblenden. Was ich wirklich mal deutlich betonen will, wenn ich in Deutschland eine Medizin, ein Medikament einführen möchte oder eine Therapie einführen möchte, dann muss ich erstens beweisen, es schadet nicht und zweitens muss ich beweisen, es nutzt. Jetzt wollen wir eine geschäftsmäßige Suizidförderung etablieren durch Sterbehilfe Deutschland, Dignitas und so weiter. Und die müssen nichts nachweisen.
Herr Sitte, wir müssen nochmal auf den Begriff des Geschäftsmäßigen kommen. Was heißt denn das überhaupt? Geschäftsmäßig heißt, und das ist einer der Punkte, warum das Gericht ja auch gesagt hat, das Bestimmtheitsgebot dieses Gesetzes ist zutiefst verletzt an mehreren Stellen. Geschäftsmäßig heißt, auf Wiederholung angelegt. Jede ärztliche Tätigkeit ist auf Wiederholung angelegt. Und auch eine solch schwere Entscheidung, wie dass ich mich zu einer Suizidbeihilfe entscheide, ist eine Entscheidung, die ich mit meinem Gewissen vereinbaren können muss und die ich dementsprechend fälle. Und
haben Sie einen Beweis dafür, dass durch Ihre Tätigkeit, Ihre Medienarbeit kein Werteeffekt auftritt?
Werteeffekt hieße das, wenn man über Selbstmorde berichtet, dass dann plötzlich die Zahl der Selbstmorde tatsächlich dann steigt.
Überhaupt nicht. Ich plädiere in einer sehr differenzierten Weise unter klarer Priorisierung von Palliativmedizin. Und was sozusagen dann mit diesen Informationen passiert, und ich glaube, ich gehe sehr verantwortlich damit um, Das heißt natürlich auch, dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte von diesem Argument, nämlich dass ich mich suizidieren darf in schwerster Krankheit und dass ich auch das moralische bzw. auch das grundgesetzlich garantierte Recht habe, hier Hilfe.
Das ist Ihr Glaube, Sie haben keinen Beweis, dass es das nicht
ja,
schadet.
Aber was heißt denn hier?
Aber Herr Sitte, Sie befürchten einen solchen Werteeffekt.
Sie befürchten,
das was Holland, Belgien, Luxemburg, die Schweiz, Oregon. Überall.
Moment, Herr Sitte, Herr Voskuhle hat es in der Anhörung sehr deutlich gemacht. Er hat nämlich Herrn Brandt gesagt, Herr Brandt, Sie sagen zu Recht, in Holland gibt es 6.000 Tötungen. Ja, hat Herr Voskuhle ganz schlicht gesagt, Herr Brandt, woher wissen Sie denn, dass das nicht die Folge ist davon, dass die Menschen ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen? Und da hat Herr Brandt nichts drauf sagen können. Und es ist eben so. Natürlich, wenn es die Option gibt, dann wird es zu prüfen sein, wem man diese Option zukommen lässt. Aber bitte unterhalb des Strafrechts.
Dann muss ich nachweisen, dass es nicht schadet, das, was ich tue.
Was heißt denn Schaden? Indem ich die Autonomie des Patienten, und das ist doch das letztlich Entscheidende, dass ich der, wenn sie denn plausibel, wenn die Argumente plausibel vorgebracht werden, dass ich denen folgen darf als Arzt. Und das ist eben auch für mich moralisch vollkommen in Ordnung. Und die Medizin hatte immer nicht nur Lebenserhaltung zum Auftrag und Krankheitsbekämpfung, sondern auch, und das ist leider, das kommt eben erst jetzt allmählich wirklich zum Tragen, sie hat auch die Verpflichtung, im Sterben und möglicherweise eben oder nicht möglicherweise unter bestimmten Bedingungen eben auch zum Sterben zu verhelfen.
Das ist ja vielleicht das, wo Sie eigentlich ja auch gar nicht so weit auseinander sind. Denn Sie sind ja beide Palliativmediziner und Sie beide sprechen über das Thema ja mit großem Ernst, mit großem Respekt auch voreinander, obwohl auch sehr konfrontativ. Können Sie sich beide vorstellen, dass man diese Frage, ob ein Arzt oder andere Personen einem Menschen, der sterben will, dabei Hilfe leisten sollte oder nicht, irgendwie einvernehmlich regeln könnte? Könnten Sie zum Beispiel zusammenkommen und einen gemeinsamen Gesetzentwurf schreiben oder würde das nicht funktionieren?
Also ich denke, das Strafrecht muss raus. Wir brauchen allerdings, wenn wir die Suizidbeihilfe verantwortungsvoll handhaben wollen als Ärzteschaft, wir brauchen ein Reglement. Wie das aussieht, etwa in Anlehnung an die Beratung zum Paragraph 218 oder ob man andere Wege geht, das kann ich jetzt, habe ich nicht durchgedacht. Und darum wird es aber gehen. Es wird auch, und das will ich hier auch sagen, um die schwierige Frage gehen, wie denn Freiverantwortlichkeit, die als Voraussetzung für Autonomie zu sehen ist, wie man Freiverantwortlichkeit, ich sag mal, prüft, obwohl ja unser Grundgesetz an die Freiverantwortlichkeit grundsätzlich keine so hohen Maßstäbe anlegt. Nicht, das sehen Sie an der Patientenverfügung beispielsweise. Sie müssen ja nicht zum Psychiater vorher, der feststellt, ob Sie einsichts- und einwilligungsfähig sind. Und Menschen, die auch an dem ganz anderen Ende dieser Problematik, etwa bei der Geburt, ein Ehepaar, was sich entschließt, ein Kind zu bekommen, ja, die müssen ja, das kann ja sehr schwere Probleme für das Kind ergeben, je nachdem, wie die sozialen Verhältnisse, persönlichen, psychischen Verhältnisse der Eltern sind. Mit anderen, die brauchen auch keinen Führerschein, sage ich jetzt mal, um sich zu einem Kind oder zu einer Schwangerschaft zu entschließen. Trotzdem würde ich immer sagen, Freiverantwortlichkeit ist unbedingte Voraussetzung eines solchen Vorgehens.
Thomas Sitte, könnten Sie sich jetzt nach dem noch vorstellen, gemeinsam
ja, ich könnte mir vorher schon nicht vorstellen, dass wir gemeinsam ein Gesetz machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir gemeinsam gegen Überversorgung kämpfen, absolut. Dass wir gemeinsam für eine bessere Sterbebegleitung kämpfen, absolut. Aber es gibt kein gemeinsames Gesetz, weil er geht von einem Irrglaube aus. Wenn ich Regeln schaffe und gegen Regeln verstoße, mache ich mich wieder strafbar. Und in Deutschland ist noch kein Arzt angeklagt worden wegen des Paragraph 217, aber in allen Nachbarländern wegen Suizidassistenz oder wegen Euthanasie in Holland und Belgien.
Also es ist doch hier niemand angezeigt worden, weil sich entweder die Ärzte zurückgezogen haben, beziehungsweise weil
Das wird doch nachvorgemacht.
Das wissen wir doch gar nicht. Sie haben recht mit der faktischen Feststellung, dass eben bisher niemand angezeigt worden ist. Aber das ist ja auch die Frage sozusagen, wie man denn agiert. Wie agiert ein Patient, wie agieren Angehörige oder wie agieren die Ärzte durch Selbstanzeige oder Ähnliches? Das wundert mich nicht, dass wir heute überhaupt noch nicht einen einzigen gerichtlich zu verhandelnden Fall von Suizidbeihilfe haben. Ich darf vielleicht noch sagen, wir hatten mal, Herr Sitte, eine Grauzone. Ja, das liegt lange zurück. Das liegt, wenn Sie an die Situation vor 10, 15 Jahren denken. Ja. Es hat immer Suizidbeihilfe in unserem Land gegeben. Niemals hat es zu irgendeiner gesellschaftlichen Problematik geführt. Und manchmal frage ich mich, warum haben wir es dabei belassen? Warum sind wir sozusagen... Aber das lag nicht allein in unserer Hand, sondern die gesellschaftliche Entwicklung war so. Betonung der Autonomie des Individuums, Stichwort mündiger Bürger und so weiter, der mündige Patient, das war nur die logische Folge.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel nahe Angehörige, die dürfen ja helfen, die dürfen auch bei der Selbsttötung helfen. Das haben wir jetzt ganz ausgeklammert, das wollen wir ja auch gar nicht mehr diskutieren.
Die dürfen das wie die Ärzte auch.
Okay, ja,
das diskutieren wir nicht mehr.
Können wir jetzt leider nicht mehr diskutieren. Ist natürlich spannend, man sollte das Thema durchaus auch weiterverfolgen. Ich stelle trotzdem die Frage, hat denn diese Debatte, dieser Austausch bei Ihnen beiden dazu geführt, dass Sie jetzt etwas anders sehen, weil ihr gegenüber Sie mit möglicherweise auch nur einem Argument oder einem Teil eines Arguments zum Nachdenken gebracht hat, Thomas Sitte?
Also... Ja, leider. Ich glaube, es ist noch deutlicher für mich geworden, wie sehr wir dagegen kämpfen müssen, gegen geschäftsmäßige Beihilfe, weil es führt einfach dazu, zu dem Werteeffekt. Und die andere Seite sollte nachweisen, dass es nicht schadet.
Und also, bei Dr. De Ridder?
Ich glaube, wichtig ist zu betonen, dass der palliative Ansatz in der Medizin gestärkt werden muss. Und da ist Herr Sitte und sich, da passt kein Blatt zwischen uns, glaube ich. Aber auf der anderen Seite, dass die Begriffe fördern Geschäftsmäßigkeit jetzt zumal außen vor gelassen ist, muss sichergestellt sein, dass Patienten ihr grundgesetzlich verbrieftes Recht ohne Hindernisse wahrnehmen dürfen.
Also da hat sich jetzt im Verlauf dieser Diskussion hier bei uns im Studio auch bei Ihnen dann nichts geändert.
Richtig.
Vielen Dank an Dr. Michael De Ridder und Dr. Thomas Sitte für diese lebhafte, kontroverse Diskussion. Sie können diese Sendung nachhören auf unserer Seite hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.